Ja, guten Morgen auch von mir alle zusammen. Ich gebe euch einen kurzen Einblick, was wir in der Jugend freitags immer so machen. Wenn wir uns treffen, dann singen wir ganz viel. Wir haben einige Musiker bei uns. Wir lesen aus der Bibel, wir reden darüber, wir denken viel drüber nach. Wir beten gemeinsam und danach beschäftigen wir uns irgendwie mit Spielen und wir kickern da sehr gerne. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, dieses Tischfußball. Und es gab mal eine Zeit lang, da waren wir so motiviert, da haben wir sehr viel gekickert und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wie können wir uns noch verbessern? Was können wir tun oder wie können wir trainieren, damit wir dann noch besser werden, dass wir das nächste Level erreichen? Das war unsere Frage damals, wie wir uns da einfach verbessern können. Und ich kenne in jeder Jugend hier so im Umkreis, überall wo wir waren, alle haben so einen Kickertisch. Und wir haben uns mit allen duelliert, wir haben uns mit allen gemessen, wie gut wir sind. Und selbst wenn wir gewonnen haben, hat uns das nicht gereicht. Wir wollten irgendwie, fehlte uns da so ein nächster Schritt, dieses Next Level, was sich viele wünschen. Was ist der nächste Schritt? Und ich möchte mit euch über den ersten oder aus dem ersten Thessalonicher Brief heute lesen. Da geht es um die Gemeinde in Thessalonich und die waren schon auf einem sehr hohen geistlichen Niveau und Paulus kritisiert die überhaupt nicht in dem Brief. Wenn ich den Brief lese, jedes Mal dann sehe ich da nichts Negatives, dass er irgendwie sagt, das macht ihr falsch oder das könnt ihr noch besser machen. Wobei, besser machen, ja, das kommt noch, aber er sagt nicht irgendwie, dass die da in irgendeiner Sünde feststecken, wo die unbedingt rauskommen sollen, sondern die sind schon so weit, aber die können sich immer noch verbessern. Was bringt sie da noch auf den nächsten Schritt im geistlichen Leben? Ich meine, jeder fängt irgendwo klein an, vielleicht mit einer Bekehrung, wie wir heute gehört haben auch, dass man erstmal die Grundlagen lernen muss. Am Anfang standen wir auch am Kickertisch und haben einfach nur wild gedreht und gehofft, der Ball fliegt irgendwo hin. Aber irgendwann ist man so weit, dass man weiterkommt, dass man besser wird und irgendwann steckt man vielleicht fest und fragt sich, wie kann ich noch weiterkommen? Wie geht's weiter? Ich bin ja noch nicht vollkommen. Wir sind alle noch nicht vollkommen. Und ein Rezept vielleicht, erstmal wie man da hinkommt, dass da das schon so ein hohes geistliches Niveau ist. Wir lesen einmal aus 1. Thessalonicher 2. Aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 10 bis 12. Wie das Ganze da angefangen hat. Erster Thessalonicher 2, Vers 10 bis 12. Da sagt Paulus, ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Und auch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Ein Rezept, wie die vielleicht dahin gekommen sind erstmal, dass sie schon so standhaft waren, ist, dass ihnen das Evangelium klar und deutlich und ernst verkündet wurde. Er sagt auch, dass an anderer Stelle, dass er nicht irgendwie mit listigen Worten versucht hat, sie um den Finger zu wickeln, dass man versucht, irgendwie jemanden zu irgendeiner Sekte zu überreden oder dass man schmeichelt, dass man nur von Gottes Liebe erzählt und wie schön es ist, Christ zu sein und so schwierige Themen, vor allem das mit der Hölle, besser gar nicht erst erwähnen. Darum geht's nicht. Wichtig ist immer, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen. Und ganz nach dem Vorbild von Jesus, da lesen wir einmal einen Vers. Lasst ruhig ein Lesezeichen bei 1. Thessalonicher, da werden wir noch ein bisschen mehr lesen, um von denen zu lernen. Wir schlagen aber Johannes 15, Vers 15 einmal auf. Das Vorbild, wie Jesus mit uns umgegangen ist. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus hat uns alles gelehrt, was vor allem wichtig ist. Und er hat auch anstrengende und unangenehme Themen nicht verheimlicht. Er sagte zum Beispiel, dass er von der ganzen Welt zuerst gehasst wurde und dass wir auch gehasst werden, wenn wir ihm nachfolgen. Es kann anstrengend werden, wenn wir Christen sind. Wir könnten Verfolgung erleiden. Er sagte selbst an einer Stelle, dass sogar die Familie durch den Glauben an ihn zerbrechen könnte. Sehr schwierige und unangenehme Themen. Aber noch ein anderes Beispiel. Er sagte auch, wenn jemand einen Turm bauen will oder wir heute vielleicht ein Haus bauen wollen, dann rechnen wir vorher alles durch, ob wir uns das überhaupt leisten können. Nicht, dass wir anfangen und irgendwo bei der Hälfte bleiben wir stehen und wir können nicht fertig bauen. Das wäre nicht gut. Sondern wir sollen alles wissen und wir sollen eine klare und bewusste Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen. Eine kurze Zusammenfassung von den Thessalonichern. Paulus, Silvanus und Timotheus, die zusammen unterwegs sind, schreiben an sie, wie froh und dankbar sie für die Gemeinde in Thessalonich sind, wie gerne sie das Evangelium angenommen haben und wie liebevoll sie waren und wie standhaft sie waren, obwohl auch sehr viele Bedrängnisse zu der Zeit bei ihnen waren. Sie hatten vor allem Probleme mit Götzendienst vorher, dass die da sehr viel mit Götzen zu tun hatten. Aber nach der Bekehrung haben sie so einen großen Glauben gehabt, dass die ganze Gegend und alle Nachbarstädte davon gehört haben, dass sie überall bekannt wurden durch ihren großen Glauben und sie für alle Gläubigen Vorbilder geworden sind. Also in den Nachbarstädten, in der ganzen Umgebung wurde über diese Gemeinde gesprochen, wie gläubig sie waren. Und Paulus hatte irgendwann Sorge, die waren schon so weit, sie waren so gläubig, vielleicht kam der Satan und hat sie versucht, vielleicht wurden sie schwach, vielleicht kam irgendwo Sünde rein. Dann haben sie Timotheus hingeschickt und damit er die nochmal besucht, damit die miteinander sprechen, dann kam er zurück und sagte, nein, denen geht's immer noch so gut, die waren immer noch so standhaft und liebevoll wie vorher. Wahnsinn, von denen können wir einiges lernen, denke ich, wie die Thessalonicher gelebt haben. Er muss ihnen auch nicht viel erklären. Fast jeden Abschnitt, den er anfängt, sagt er, ihr wisst es schon. Aber er wiederholt es nochmal, er erinnert sie. Und ein wichtiger Abschnitt für uns heute vielleicht über die Entrückung ist dort. Das ist etwas, was Neues an Lehre dazu kam für die Thessalonicher, aber um sie zu trösten, wegen denen, die gestorben sind und wie sie einmal auferstehen werden. Und sie waren auf einem sehr hohen geistlichen Niveau. Wieso schreibt ihm Paulus dann überhaupt einen Brief? Kurze Erinnerung, letzten Sonntag, da haben wir wieder sehr tiefgründig über das Vaterunser nachgedacht und wie wir den Namen unseres Vaters im Himmel ehren oder heiligen sollen. Wir hatten eine Hausaufgabe, ich weiß nicht, ob die jemand gemacht hat, aus Hesekiel 36, Vers 16 zu lesen. Da geht es darum, wie das Volk, wie die Menschen Gottes Namen entheiligt haben, wie sie ihn auch entehrt haben. Und kurzer Spoiler schon, später steht dann auch, sagt ihnen Gott, wie sie ihn wieder heiligen können und dass er einmal den Heiligen Geist senden wird in ihre Herzen, dass er ihnen ein neues Herz geben wird. Und dieser Heilige Geist wird sie lehren und ermahnen, damit sie nach seinem Willen leben, damit sie ihn dann heiligen durch die Taten. Und da will ich ein bisschen dran anknüpfen und wir lesen aus 1. Thessalonicher 4 die ersten 12 Verse, wo ganz praktische Beispiele stehen, wie wir nach Gottes Willen leben können und sollen, was schon fast selbstverständlich ist. Und was bei den Thessalonichern halt ja auch schon vorhanden war. Aber das ist ein Punkt, wo Paulus sagt, ihr seid schon da, aber da könnt ihr noch weiter wachsen. Auf diese Punkte könnt ihr achten oder sollt ihr achten, um dort noch besser zu werden. Wir lesen einmal die ersten 12 Verse aus 1. Thessalonicher Kapitel 4. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für alle diese Dinge, wie wir euch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Fünf Punkte, die ich hier sehe, die Paulus ihnen nennt, in denen sie noch mehr wachsen können. Sie sollen Unzucht meiden, sich davon fernhalten. Sie sollen in der Bruderliebe, die schon super ist, noch mehr zunehmen. Sie sollen ein stilles Leben führen. Sie sollen eigene Angelegenheiten besorgen und mit ihren eigenen Händen arbeiten. Gehen wir der Reihe nach durch. Er fängt an, dass er sie ermahnt, noch mehr zuzunehmen, was sie eigentlich schon empfangen haben. Also Vers 1 und 2. Nämlich, wie wir Gott gefallen sollen, wie wir wandeln und Gott gefallen sollen. Ihr erinnert euch vielleicht, vor ein paar Wochen hatten wir auch schon eine Predigt aus Römer 12, Vers 1 und 2. Da geht es darum, wie wir Gott wohlgefällig wandeln und seinen Willen suchen sollen. Was Gott wohlgefällt und dass unser ganzes Leben sich danach ausrichten soll, Gott eben zu gefallen. Wie unser Gottesdienst, unser Alltag einfach auszusehen hat. Und ein Wille davon, den er dann schreibt, von Vers 3 bis 8, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Wir können Gottes Willen sehr viel in der Bibel erkennen. An sehr vielen Stellen wird sein ganz konkreter Wille beschrieben. Und ein Wille, oder einer, womit es anfängt, ist, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden. Dass er allen Menschen sein Evangelium, seine frohe Botschaft anbietet und weil er will, dass alle Menschen dieses Evangelium annehmen, dass ihnen die Sünden vergeben und sie gerettet werden. Und wenn wir das getan haben, wenn wir erkannt haben, wir sind Sünder, wir brauchen Vergebung und wir beten, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Es kann sehr einfach sein. Vielleicht hat jemand viel mehr zu erzählen. Ich kenne von Bekehrungen, da beten die Leute die ganze Nacht durch und weinen viel. Was auch immer wir Jesus zu sagen haben, er wird uns zuhören und er wird uns verändern. Er wird uns zu einem neuen Wesen machen. Wir werden nicht alle plötzlich einen Bart bekommen vielleicht oder so. Ich meine, manche gewöhnen sich noch dran. Ich bin auch noch ganz neu mit diesem Bart hier. Nicht seit langer Zeit, aber mal gucken, wie lange meine Frau mir das noch erlaubt. Aber wir bekommen eine neue Gesinnung. Wir bekommen den Heiligen Geist, wie er ihn hier auch geschrieben hat, dass der Heilige Geist in uns gegeben ist, wenn wir uns bekehren. Und er ermahnt uns und er lehrt uns, damit wir wissen, was Gottes Wille ist und was gut und böse ist, was uns gut tut und uns näher zu Gott bringt oder was uns auch, ja, was Sünde ist und uns von ihm entfernt. Besonders wichtig in diesen ersten Versen, was er anspricht und ein bisschen ausführlicher, ist immer die Unzucht. Eine, ja, oder sehr vielseitige Sünde, die aber besonders am eigenen Körper geschieht, sagt er an anderer Stelle, dass das eben eine sehr besondere Sünde ist, obwohl wir nämlich, oder weil wir der Tempel Gottes sind. Und das beinhaltet alles Sexuelle, was nicht zwischen einem Mann und einer Frau in der Ehe ist. Und da kennen wir Menschen gar keine Grenzen. Es gibt eine Menge. Es fängt vielleicht sehr harmlos an. oder selbstverständlich heute und kann sehr unmoralisch werden. Dazu gehört Selbstbefriedigung, Sex vor der Ehe, gleichgeschlechtliche Beziehungen, Ehebruch, Inzest, Vergewaltigung. Selbst Sex mit Tieren musste schon Mose Gesetze für aufschreiben, weil vor 4000 Jahren die Menschen verrückte Begierden hatten. Es wird vieles mit Liebe erklärt. Es ist doch nur Liebe, das schadet auch niemandem. Das kann man doch einfach machen. Aber die biblische Liebe hat nichts mit Lust zu tun, sondern es ist eine Entscheidung, dass man jemandem beistehen will, auch in schweren Zeiten. Und nicht einfach nur ja, die Gefühle oder das Vergnügen genießen und dann irgendwie ja, weiterziehen. Gefühle sind nie ein Maßstab, um irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Wie am Anfang gesagt schon, wenn wir schöne Lieder haben, wenn wir ein kräftiges Wort hören vielleicht und wir fühlen uns so Gott verbunden und denken, oh, jetzt will ich Gott nachfolgen, dann hat uns Jesus auch ein Beispiel gegeben, ein Gleichnis, wo es verschiedene Gruppen gibt, wo Leute auch sich leicht mitreißen lassen vielleicht, aber sobald Versuchungen kommen, sobald es vielleicht schwierig wird im Leben, dann hören sie sofort wieder auf, weil so haben sie sich das nicht vorgestellt. Mit Jesus sollte es doch leicht und schön werden, sondern oder wichtige Eigenschaften, die immer wieder genannt werden, sind, dass wir nüchtern und besonnen sein sollen. Wir sollen uns nicht in Ekstase tanzen hier oder irgendwen hier um den Finger wickeln, sondern klar und vernünftig Bibel lesen, drüber nachdenken, was bedeutet das, will ich Christ werden, will ich nicht Christ werden und uns entscheiden. Und wie bei den Thessalonichern, bei denen das auch klar und ernst verkündet wurde, das war ein Rezept, dass sie standhafte Christen wurden, dass sie auch trotz vielen Bedrängnissen trotzdem sehr gläubig und liebevoll geblieben sind und nicht aufgehört haben, Jesus nachzufolgen. Eine sehr wichtige Sache, um das zu lernen, ist Fasten, dass wir auf etwas verzichten und unserem Körper sagen, du willst jetzt etwas, du kriegst das jetzt nicht. Dass wir unseren Körper erziehen, dass wir ihn in den Griff bekommen einfach. Und da gerade in Selbstbeherrschung auch wachsen können, indem wir eben fasten. Eine sehr wichtige Sache. Weiter geht er ab Vers 9 über die Bruderliebe. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Also die sind schon sehr weit, die sind sehr liebevoll. Wir hatten das auch die letzten Wochen einige Male, dass wir in Römer 12, auch wenn man weitergeht, wie sehr man das eine dem anderen zuvorkommen soll. Beim Kicker mal, wer da mitspielt, ne, nimm du den Ball, ne, dass wir uns gegenseitig den Ball schenken. Also dass wir aufeinander achten, die Tür aufhalten vielleicht, dass wir sehen, wo braucht jemand Hilfe, dass wir gegenseitig uns unterstützen. Und das ist nicht etwas, das man erst irgendwie groß verstehen muss, sondern es muss selbstverständlich sein. In Johannes 14, Vers 26, nochmal, was Jesus uns selber auch sagt. Johannes 14, Vers 26, ein Vers. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist selbst hat diese Kraft schon in uns gelegt. Und im Römerbrief lesen wir auch, dass die Liebe Gottes in uns schon ausgegossen ist. Manchmal denken wir, boah, mit den Leuten komme ich nicht klar, die kann ich nicht lieben. Aber diese Kraft haben wir schon. Wir müssen uns vielleicht daran erinnern, aber es ist selbstverständlich für Christen, dass wir einander lieben. Einander sowieso und der nächste Schritt wäre dann überhaupt alle, selbst unsere Feinde. Und das ist ein Punkt, in dem man immer weiter wachsen kann. Ab Vers 11 kommen dann so drei Punkte, Vers 11 bis 12. Und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten. so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig hat. Drei Punkte, die er hier so zusammenfasst: stilles Leben, eigene Angelegenheiten besorgen und mit eigenen Händen arbeiten. Was die so zusammenfassen, ist, dass wir kein sozialer Problemfall sind, dass unsere Nachbarn schon denken, oh ja, mit denen besser keinen Kontakt haben, die kriegen ihre eigenen Probleme nicht in den Griff, die schnorren sich immer nur durch, die leihen sich ständig Werkzeug und geben es nicht mehr zurück. Falls mein Nachbar zuguckt, ich habe noch ein bisschen Werkzeug, ja, ich brauche es gerade, aber ich habe es nicht vergessen, du kriegst das wieder. Durch ein religiöses Leben, dadurch, dass wir Jesus nachfolgen, dadurch kann Verfolgung geschehen. Das hat uns Jesus auch gesagt, er hat uns nichts verheimlicht. Und okay ist es nicht, aber das kann halt passieren, dass wir dadurch vielleicht beschimpft werden, dass wir Probleme bekommen, einfach nur, weil wir von Jesus erzählen oder einfach nur, weil wir an Jesus glauben. Aber dadurch, dass wir einfach nur unseren Alltag folgen, dadurch sollten wir keinen schlechten Ruf bekommen oder dadurch Probleme bekommen. Das sollte nicht der Fall sein, sondern dass wir eben unsere Angelegenheiten selbst auch klären und uns einfach darum kümmern. Ein Auszug aus dem zweiten Brief, der Paulus hat an die Thessalonicher noch einen zweiten Brief später geschrieben. Im ersten Brief, da lobt er sie so sehr, wie toll sie sind. Im zweiten Brief hat er dann doch gehört, oh, ein paar Leute wurden da faul. Und wenn wir da ein paar Seiten weitergehen, 2. Thessalonicher 3 von Vers 10 bis 12, schreibt er, denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Es ist eben eine ernste Angelegenheit, dass wir ein anständiges Leben führen. Es geht nicht darum, dass wir nicht um Hilfe bitten. Jetzt, wo ich mich um mein Haus kümmern muss, frage ich sehr, sehr viele Leute, die vielleicht schon denken, oh nee, der Jürgen fragt schon wieder. Ich muss sehr viel lernen da und ich frage sehr viele Leute um Hilfe. Und vielleicht kann jemand auch nicht mehr arbeiten oder was auch immer uns vielleicht daran hindert. Das ist nicht gemeint, sondern wenn wir faul sind, wenn wir uns eigentlich um etwas kümmern können, wenn wir vielleicht arbeiten könnten, aber einfach nicht wollen. Das neue Bürgergeld reicht uns aus. Wir können einfach zu Hause sitzen, unsere Lieblingsserien von morgens bis abends gucken. Das ist damit gemeint, dass wir ein unordentliches Leben haben. Und das hat Auswirkungen. Er beschreibt es hier am Ende. Mit dem Vers 12. Damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Das wäre, wenn wir unser Leben, unseren Alltag schon einfach nicht in den Griff bekommen, mit irgendwelchen normalen Arbeiten irgendwas zu erledigen, dann könnte das ein Hindernis sein, dass wir überhaupt von Jesus erzählen können. Wenn wir uns vielleicht mal vorstellen, keine Ahnung, ein Ziel vielleicht bei mir, als ich noch in der Schule war, war es ein Traum, einfach nur mal Hartz IV bekommen, ganzen Tag zocken können und nichts machen. Wunderbar, nicht arbeiten müssen. Hätte mir gereicht. Das ist damit gemeint, dass das auf jeden Fall nicht in Ordnung ist, dass wir einfach nicht arbeiten wollen, uns um nichts kümmern wollen, keine Verantwortung übernehmen. Und wenn wir dann von Jesus erzählen wollen, dann ist das nicht gemeint. Dann ist das vielleicht auch sehr mutig. Aber diese Worte werden sehr wahrscheinlich nicht viel Wirkung haben. Und das nicht, weil der Heilige Geist irgendwie schwach ist, sondern weil wir nicht das repräsentieren, was der Heilige Geist oder was ihn ausmacht, dass er Menschen verändert. Weil wir dann eben nicht wirklich anders sind oder uns einfach um nichts kümmern und die Leute uns nicht respektieren, nicht ernst nehmen. Der macht doch sonst nichts. Dann haben auch diese Worte keine Wirkung. Wenn wir darüber nachdenken, oder anderer Punkt, wenn wir darüber nachdenken, was denken die Leute so über mich, dann kann das ja ungesund sein. Wir sollen nicht uns damit verrückt machen, was die Leute jetzt über mich denken, wie sehe ich aus, was mache ich hier. Das ist oft sehr ungesund. Aber in dieser Hinsicht sollen wir uns sehr wohl Gedanken machen, wie wirken wir auf die Leute, wie denken sie über uns als Christen. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 7, auch direkt nach den Thessalonicher Briefen, ist es sogar eine Voraussetzung für bestimmte Leute. 1. Timotheus 3, Vers 7. Da werden zum Beispiel die ganzen Anforderungen an Älteste geschrieben. Und ein Ältester, muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Es wäre ein großer Nachteil und es könnte ein großer Schaden sein, wenn wir eben unanständig wandeln und vielleicht denken, ja, das ist ein Grauzone, das nutzen wir einfach mal aus als Christen, wir sollen ja auch unsere Jugend genießen und so, ist in Ordnung, aber nicht unordentlich wandeln, sondern ich kenne das auch auf der Arbeit oft, dass die Arbeitskollegen mir ganz genau sagen können, auch wenn sie mit der Bibel lesen, wenn sie nichts mit Jesus zu tun haben, die können mir genau sagen, Jürgen, das darfst du doch gar nicht. Ja, hast recht, hast mich erwischt. Ne, die wissen genau, wie wir eigentlich auch wandeln sollen. Und das hat oft eine Wirkung, wie wir einfach, was wir tun, wie wir Jesus repräsentieren. Wir sind ja seine Botschafter. Und ich möchte einen letzten Vers noch lesen, aus Kolosser 4, Vers 5 und 6. Zwei Verse, Entschuldigung. Kolosser 4, Vers 5 und 6. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort ist sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wir sollen immer darauf auch bereit sein, mit Menschen über Jesus reden zu können, wie wir heute gehört haben, alleine in einem Schwimmbad, einfach so nebenbei. Es soll von selbstverständlich sein. Und das sind Grundlagen dafür. Das waren einige praktische Beispiele, die Paulus an die Thessalonicher geschrieben hat, die ihm besonders wichtig waren. Selbst wenn wir schon sehr gläubig sind, sollen wir auf diese Dinge achten, dass wir einen guten Ruf vor den Leuten außerhalb der Gemeinde haben, damit sie auch überhaupt auf uns hören, damit sie uns ernst nehmen. Und wenn wir dann vielleicht auch endlich in so eine Situation kommen, dass uns jemand fragt, hey, wieso glaubst du überhaupt an Jesus? Dann sollen wir bereit sein und dann können wir erzählen, ohne dass uns irgendwas anderes hindert, irgendwelche Gerüchte oder sonst was. Dann können wir erzählen, wie Jesus unser Leben auch verändert hat. Amen.